Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1:1, der KN-Podcast über die Kieler Störche. Wir wollen auch heute in dieser Woche wieder über das sprechen, was bei Holstein wichtig ist, und es gibt einiges zu besprechen. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel.
Ja, moin Clemens, schönen Dank für die Einladung.
Gerne. Ganz kurz vorab, der Krieg in der Ukraine läuft weiter. Wütet weiter, die Bilder haben an Schrecklichkeit nicht verloren, und wir haben da jetzt auch in den vergangenen Wochen schon öfter drüber gesprochen, warum wir hier trotzdem über Fußball sprechen, warum der Fußball weiterläuft. Trotzdem ein kurzer Hinweis, einfach, dass damit man nicht abstumpft, informiert euch weiter, helft weiter, wo man helfen kann, solidarisiert euch weiter, vielleicht auch am Sonntag im Stadion gegen den FC Ingolstadt im Heimspiel von Holstein Kiel. Da wird es dann um einiges gehen, aber wir wollen erstmal auf den vergangenen Freitag blicken.
Ja, wenn ich nochmal einmal dazwischen gehen darf, irgendwo was die Ukraine anbelangt, dieser terroristische Überfall der russischen Föderation. Ich bin der festen Überzeugung, das habe ich auch schon mehrfach auch an dieser Stelle gesagt, das möchte ich gerne nochmal wiederholen, dass bei aller Information und bei allen Mitgefühlen, allen drum und dran, eins nicht passieren darf: dieser vollspachmatische Präsident aus der russischen Föderation darf nicht schaffen, in unser Großhirn zu gelangen. Das heißt, es darf nicht die Angst siegen, und obwohl jeder ist davon geplagt, oder fast jeder, der normal denken kann, wir müssen uns dagegen wehren, mit friedlichen Mitteln, mit demokratischen Mitteln, mit Werten, die bei uns in der Gesellschaft eigentlich normalerweise vorhanden sein sollten. Um das zu erreichen, bedingt ist auch manchmal einer gewissen Ablenkung, die der Bedeutung dieser Tage natürlich völlig unangemessen ist. Trotzdem muss man das tun. Deshalb machen wir das auch.
Vielen Dank für den Einwurf, Opa. Mhm. Und der Übergang an dieser Stelle, ich glaube, wir haben ihn jetzt mittlerweile in vielen Podcasts oder Fernsehübertragungen auch schon häufiger gehört. Der ist dann leider manchmal auch ein bisschen hart, ja, und zugegebenermaßen nicht so einfach. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, den harten Schnitt machen. Ja, Opa, gestern kam dann die nächste Hiobsbotschaft im Storchennest. 5 positive Corona-Tests im Umfeld der Mannschaft. Namen sind noch nicht bekannt. Macht die Situation jetzt in dieser ohnehin sportlichen Krise nicht einfacher?
Nee, ganz sicher nicht. In Rostock fiel auf einmal auf, dass die Liste des Spieltagsaufgebots irgendwie deutlich kürzer war, als das im Normalfall so ist. Da waren nämlich nur noch 18 Spieler drauf. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass inklusive Noah Awuku 10 Spieler wegen Krankheit, Verletzungen, Sperren waren ja nicht, ausgefallen sind. Das ist schon ein Dilemma genug gewesen, sag ich mal so.
Auf jeden Fall, ja.
Bitte?
Auf jeden Fall,
ja. So, und jetzt
begleitet das Team auch schon die letzten Wochen, eigentlich schon die ganze Saison, aber jetzt gerade spitzt sich vieles halt komplett zu.
Ja, und jetzt, man weiß es natürlich nicht genau, wer jetzt infiziert ist von den 5 ungenannten Akteuren aus dem direkten Mannschaftsumfeld. Es können Trainer sein, es können Spieler sein, Physios, man weiß es wirklich nicht genau. Und jedenfalls Stand jetzt, wo wir darüber sprechen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass da noch welche dazukommen. Also wer will das in diesem Moment behaupten? Also von daher ist viel, viel Rätselraten. Und ich hatte das Vergnügen, am Montag, Entschuldigung, einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe der Corona-Infektion mit Alex Mühling zu sprechen, und habe ihn natürlich auch gefragt, wo er Gründe sieht für diese 4 Niederlagen in Folge und dieses etwas desaströse Defensivverhalten. Und da hat er zu mir gesagt, naja, ein Grund könnte, ich drücke das jetzt mal nicht Originalzitat, sondern meinen Worten aus, ein Grund könnte sein, dass man Woche für Woche mit veränderter Startelf spielt auf 3-4 Positionen, durch Sperren oder durch Verletzungen begründet. Das sorge natürlich nicht für anhaltende und nachhaltige defensive Stabilität.
Das werden wir jetzt am Wochenende erst recht nicht haben.
So, und einen Tag später kommt natürlich dann der nächste Nackenschlag, wie du es da gerade richtig formuliert hast.
Das ist ja jetzt auch, also so bitter das klingt, ganz überraschend ist es am Ende nicht. Nee. Die Einschläge sind wirklich näher gekommen. Man hat in den letzten Tagen fast stündlich über den News-Ticker irgendwelche Corona-Fälle von anderen Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten gesehen. Das Spiel von Mainz wurde abgesetzt, das Spiel vom HSV wurde am Wochenende abgesetzt. Und dann gab es ja auch noch die beiden positiven Fälle bei Hansa Rostock im Vorfeld des Auswärtsspiels der Störche. Neidhardt und Fröde sind da schon ausgefallen.
Genau.
Dann kam am Montag 5 Corona-Fälle bei Rostock und so ein bisschen befürchten musste man schon, dass da dann vielleicht auch noch in Kiel was passiert.
Genau so ist es. Aber es ist natürlich, ich mag jetzt Hansa Rostock da keinen Vorwurf machen irgendwo, weil...
Das kann man, glaube ich, in dieser Phase überhaupt nicht mehr. Wir kennen das alle aus unserem Bekanntenkreis.
So, genau das wollte ich sagen. Das Phänomen begrenzt sich nicht nur auf den Profifußball oder andere Profisportarten. Das Phänomen kannst du mittlerweile an jeder Ecke erkennen. Und die Zahlen, die sind ja derartig expansiv. Die Infektionszahlen, also warum sollte jetzt ausgerechnet der Profifußball und dann auch im speziellen Holstein Kiel davor geweiht sein? Also das wäre ja fast nicht zu glauben. Echt.
Schreckensmonat März.
Ja, ja, das so, ist so allerdings ist es, wirklich, das will ich jetzt also bei aller sportlichen, bei einem sportlichen Frust und Bedauern über diese Situation, da hoffen wir natürlich, dass alle Infizierten, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass das Wichtigste, dass die alle einen milden Verlauf haben und dass die schnell wieder auf die Beine kommen, ohne nachhaltige Schädigungen und so weiter und so weiter. Aber es gibt natürlich auch eine fast schon surreale Note bei der Veranstaltung, dass seit Pandemiebeginn 2020 immer der März der Beginn des Ausbruchsgeschehens ist. Also der meteorologische Frühling, der ja dann am 1. März startet, der hat zumindest bei den Störchen also nachhaltige negative Folgen. Das muss man schon sagen.
Und letztes Jahr war es ja so ein bisschen, am Ende muss man immer mutmaßen, aber man kann schon so sagen, das hat am Ende den Aufstieg gekostet, weil dann eben dieses Hammerprogramm hinterher kam in der Saisonschlussphase alle 3 Tage ins Spiel, dann auch noch dieses Pokal-Halbfinale gegen Dortmund, was dann ja eigentlich in der Situation, was man fast herschenken musste.
Ja, richtig.
Jetzt wissen wir nicht, wie wird das dieses Jahr aussehen. Die Regelungen sind andere, wann werden Spiele abgesetzt. Da gibt es ja auch eine höchst diskutable Regelung von der DFL, weil eben Spieler als einsatzbereit gelten, die eigentlich verletzt oder gesperrt sind.
Ja, absurd. Also wirklich absurd.
Also müssen wir mal abwarten, wie sich das dann auswirkt. Die Störche haben am Dienstag gesagt, das Spiel gegen Ingolstadt ist noch nicht gefährdet. Hoffen wir, dass es so bleibt. Und dass wir nicht am Ende sagen müssen, der Corona-Ausbruch im März hat vielleicht für Schlimmeres gesorgt als ein Nichtaufstieg.
Also der Nichtaufstieg war ja schon relativ schade, sagen wir mal so. Aber das ist ja so ein Aufstieg, der dann mehr oder weniger unverhofft sich die ganze Situation so entwickelt hat und damit unverhofft gekommen wäre, der Aufstieg. Das ist ja dann so eine bisschen Kür mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, da mehr Fernsehgeld und allen drum und dran und natürlich gegen Bayern München und Borussia Dortmund regelmäßig spielen und bla bla bla. Aber es bleibt eine Kür für einen Verein wie Holstein Kiel. Existenzkampf um den Klassenerhalt, das ist schon mal eine andere Qualität. Und wenn da sowas zum Tragen kommen würde wie in der vergangenen Saison, du hast es angesprochen, das waren dann 8 Spiele in 22 Tagen, da gab es eine Woche Platz dazwischen und dann kam diese vermaledeite 2-3 Heimniederlage gegen Darmstadt. Aber in diesen, vorher waren es 8 Spiele in 22 Tagen, völlig über, also es ist nicht grenzwertig die Belastung gewesen, die war also, das war schon eine Frechheit, ausschließlich um diesen Terminkalender einzuhalten. Vorher schwamm drüber, was da passieren kann in solchen Situationen, haben wir dann ein Jahr vorher bei Dynamo Dresden gesehen. Ne? Die sind nämlich richtig fein abgeschmiert.
In Kiel, wenn ich mich nicht richtig
erinnere. Genau, genau. Ja. Und da hat sich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Chris Löwe?
Ja, genau. Ja. Der hat ja danach auch schön durchaus nachvollziehbar in die ein laufende Interview Kamera.
Voller Tränen war das, ne?
Voll vom Leder gezogen gegen die DFL und die ganzen Fußballoberen und so weiter, war aus der Emotion heraus total nachvollziehbar. Ja. Und das wollen wir mal nicht hoffen, dass es in Kiel passiert. Es gibt nämlich bei diesen, das sind ja andere Verordnungen, abgesehen jetzt von diesem Regelwerk, 16 Spieler musst du stellen, das können aber auch Vertragsspieler sein, also ich sag jetzt mal Regionalligaspieler oder Amateure, vielleicht aus der U19, ich weiß nicht, wie der Status bei jedem Einzelnen ist. Es müssen von diesen 16 einsatzfähigen Spielern, müssen 9 Lizenzspieler sein, also aus dem Lizenzspielerkader, und ein Torwart muss da drunter sein. Und der Rest, den kannst du dann aus der zweiten oder aus der A-Jugend auffüllen. Es ist gut, es ist so, wie es ist.
Hoffen wir, dass es nicht so kommt.
Genau, und deshalb sage ich, es gibt ein bei diesem ganzen sportlichen Unglück dieser Tage doch irgendein Hoffnungsschimmer, und das ist nämlich die Länderspielpause, die jetzt direkt nach dem Heimspiel gegen Ingolstadt am Sonntag folgt. Da besteht ja die Möglichkeit, dass die Leute wieder regenerieren, die infiziert sind, sich frei testen können, langsam wieder an die Belastung rangeführt werden. Vielleicht sieht es da nicht so schlimm aus, zumindest was das Personal anbelangt.
Die Länderspielpause, die müssen wir gleich nochmal in Fokus nehmen, weil ich finde, die gibt diesem Spiel gegen Ingolstadt nochmal eine besondere Brisanz.
Exakt.
Wenn wir da auf den Restspielplan gucken, der Störche, wenn wir uns das jetzt mal vor Augen rufen. Wir haben jetzt am Sonntag spielen sie zu Hause gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt. Danach sind noch 6 Spiele.
Sieben
Spiele. Und davon aber fünfmal unter den Top 7. Da sind dann nur Schalke und St. Pauli, haben die Störche schon weg. Ansonsten kommen da alle Top-Teams noch.
Mhm.
Mit Darmstadt, mit Bremen, mit Heidenheim, dem HSV. Und
Nürnberg.
Und Nürnberg noch. Genau. Danke. Mhm. So, und dann haben wir noch auswärts Dynamo Dresden und am letzten Spieltag SV Sandhausen. Das werden unglaubliche Spiele.
So sieht's
und
aus.
Auch einfach ein super hartes Restprogramm. Das heißt, das Spiel jetzt gegen Ingolstadt, sowas wie ein vorgezogenes Endspiel, das Wort haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich glaube eigentlich, so weit könnte man schon gehen.
Ja, zumal ja die Situation, du hast sie völlig richtig beschrieben, dass ein Heimsieg ist Pflicht, ne? Also, dass da alles andere schon unentschieden wäre, möglicherweise deutlich zu wenig. Aber selbst ein Heimsieg gibt ja keine Garantie auf das Erreichen des Saisonzieles, eingedenk dessen, des Restprogramms, wie du es eben beschrieben hast. Also das ist schon eine vertrackte Situation. Man kann jetzt ja auch nicht davon ausgehen, dass die Mannschaften, die da ringsum im Tabellenkeller platziert sind, dass die jetzt da so einen Parforce-Ritt in der letzten Saisonsequenz machen. Aber die werden schon noch ihre Punkte sammeln. Und eins ist mal sicher, wenn am letzten Spieltag das in Sandhausen um die Wurst gehen sollte, ne, jetzt meinetwegen um Platz 16 reden wir ja, also die beiden direkten Abschließplätze 17 und 18, da sehe ich jetzt durchaus Chancen, dass man die verhindern kann. Aber Platz 16 nur 4 Punkte entfernt. Nochmal.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Da fahre ich 4 Tage vorher hin und quartiere mich in Heidelberg ein. Das ist 8 Kilometer oder 6 Kilometer entfernt. Und fahre jeden Tag von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr und stelle mich an das Stadion und gucke, was der Platzwart da veranstaltet. Weil die werden das hinkriegen. Wenn
in Sandhausen wird die Rasenkühlung eingebaut noch.
Genau. Ob die Rasenkühlung angestellt wird, damit die Furchen noch ein bisschen tiefer werden. Weil wenn es für uns Sandhausen da noch um was gehen sollte, die werden alles in die Waagschale werfen, damit der Platz so miserabel wie nur möglich ist.
Das könnte noch passieren, das stimmt.
Die Rasenkühlung im Frühjahr, genau. Ich habe fast Sommer.
Am Montag mit Luis Holtby gesprochen beim Training. Der hat gesagt, Ingolstadt wird jetzt das Schwerste der letzten 8 Spiele.
Ja, und danach ist das Nächste das Schwerste. Ne? Also das sind natürlich muss man jetzt sich immer fokussieren auf das nächste Spiel, und das ist dann natürlich das Schwerste. Das sind alles so Floskeln oder so, aber die stimmen natürlich nichtsdestotrotz.
Er hat insofern recht, als dass die Favoritenrolle jetzt noch einmal pro Störche ist.
Ach so,
und einmal gesagt, also die müssen das Spiel gewinnen. Mhm. Davon geht jetzt jeder aus. Ich glaube, bei dem direkten Duell gegen Dresden dann ein paar Wochen später, wenn es bei dieser Tabellenkonstellation bleibt, ist das einfach ein offener Ausgang, auch in der öffentlichen Meinung vorab. Und jetzt ist es wirklich so, jeder erwartet von Holstein Sieg. Und das mal ganz fernab von irgendwelchen Restprogrammen noch in der Liga.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Wobei bei Dresden ist natürlich auch noch, also ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der Termin ist, aber wenn sich die Corona-Bestimmungen nicht grundsätzlich ändern, kann man ja davon ausgehen, dass die in Dresden zu dem Zeitpunkt volle Hütte genehmigt bekommen. Ne? Also das ist denn so auch so, ich will schon wieder das Wort grenzwertig benutzen, aber das ist dann auch eine Erfahrung, die habe ich schon ein, zwei Mal live on stage genossen da, wenn 30.000 im Stadion sind. Da musst du schon nervlich einigermaßen stabil sein und auf dem Platz auch zeigen, dass du Fußball auch arbeiten kannst, weil sonst brüllen dich alleine diese Menschen da nieder, ne? In diesem Stadion, was sehr dicht, also ein reines Fußballstadion, also vom Fernsehen kennt das wahrscheinlich jeder, der hier zuhört.
Muss man mal da gewesen sein.
Oh, ist schon,
wie steil die Tribünen da sind, das ist schon beeindruckend. Ja,
und dann haben die Dynamos natürlich, Sportchef Ralf Becker hat dann nochmal schnell zugeschlagen, hat den Trainer rausgeschmissen und dann Gino Capretti aus Verl verpflichtet und zuletzt Verl, dem ja nun ein durchaus guter Ruf vorauseilt, obwohl er noch nie in der zweiten Liga gearbeitet hat, aber nichtsdestotrotz als Trainer ein durchaus guter Ruf vorauseilt.
War auch so ein Name, der
in Kiel auch kursiert ist, natürlich, genau. Natürlich. Und hätte man sich auch vorstellen können irgendwo, ja. Ne? Und also das, ich sag, da warten jetzt ein paar Geschichten, die wirklich ganz, ganz spannende Kapitel werden können.
Ja, wo wir dann schon beim Thema Trainer sind, Marcel Rapp spielt jetzt sozusagen sein erstes Rückspiel. Er hat gegen den FC Ingolstadt in der Hinrunde sein erstes Spiel geleitet. Da gab es ein 1-1. Jetzt einen Punkteschnitt von 1,35. Damit macht man keine großen Sprünge in der zweiten Liga. Damit steigt man aber auch nicht ab. Meinst du, er steht dann auch jetzt bei einer Niederlage gegen Ingolstadt? Wie fest sitzt Marcel Rapp dann noch in Kiel im Sattel?
Ah, das ist jetzt echt eine spannende Frage.
Damit habe ich dich jetzt ein bisschen in die Enge getrieben. Ne?
Nein. Dafür hat man viel zu viel schon hier an guten, schlechten oder seltsamen Entscheidungen in den vergangenen Jahren mitbekommen. Also Holstein ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal speziell seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017, immer ganz gut damit gefahren, nicht vorschnell zu reagieren. Ruhe zu bewahren. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Bei 5 Niederlagen am Stück würde ich jetzt einfach mal prognostizieren, dann die anstehende Länderspielpause, da würde ich mal prognostizieren, dass der für die Einstellung und Nicht-Weiter-Beschäftigung zuständige Sportchef Uwe Stöber 2 Tage in innere Immigration geht.
Er hätte dann ja sogar 14 Tage.
Genau, aber er muss natürlich schnell handeln, weil die Zeit, die Länderspielpause, genau. Müsste ja ein neuer Trainer dann auch sinnvoll nutzen können. Er wird in die innere Immigration gehen und sich mit seinen Kollegen beraten. Und ich würde jetzt einfach glauben, dass es darauf hinausläuft, dass die Co-Trainer Bremser und Boll noch mehr ins Boot geholt werden, und dass Marcel Rapp bleibt.
Okay.
Also da wäre ich jetzt relativ von überzeugt, dass es quasi dann wirklich ein wie auch immer das dann funktionieren mag, aber eine Interaktion auf Augenhöhe zwischen den 3 Trainern gibt, zum Wohle der Mannschaft. Ich persönlich glaube nicht, dass 7 Spiele vor Schluss bei einer strategischen Ausrichtung, die seit Oktober eingeläutet worden ist, die sehr offensiv ist von Marcel Rapp, grundsätzlich von seiner Philosophie, dass da ein Trainerwechsel was bringen würde. Mhm. Das wäre der 2. in dieser Saison, sowas nutzt sich dann auch ab. Wenn das jetzt noch nicht passiert wäre, wenn er jetzt von Anfang der Saison da wäre, dann würde ich sagen, okay, das war's.
Ich weiß auch nicht, ob jetzt der klassische Feuerwehrmann mit einer Mauertaktik gegen Top-Teams dann auch noch viel ausrichten würde.
Ist der Kader ja gar nicht viel her, hält das ja gar nicht her.
Und aktuell auch irgendwie die Leistung der Einzelspieler nicht.
Nee, genau.
Also jetzt 11 Gegentore in 4 Spielen, ja. Wobei man sagen muss, die verschuldet jetzt nicht alleine die Kieler Dreierkette, sondern vor allem auch, was dann mal vorne im Vorwärtsgang passiert.
Ja.
In Rostock war es auch so.
Ja, klar. Aber das, was da im Vorwärtsgang verschuldet worden ist, das muss man auch ganz klar sagen, das sind ja noch ein paar Torchancen gewesen, die Rostock nicht zum Erfolg umgemünzt hat. Die Tore selbst, das waren jetzt, ich sag mal, das erste ein missglückter Kopfballabwehr von Carrera, dem bedauernswerten jungen Mann da.
Und den wir an dieser Stelle noch vor einer Woche sehr gelobt haben, was ja auch vollkommen okay ist, dass die Diskussion hatten wir auch unter dieser Woche. Ein sehr zu loben für ein starkes Debüt ist dann nicht, das heißt trotzdem, dass man die dann auch für die Leistung im ersten Startelf-Einsatz durchaus kritisieren kann. Alles in Maßen, junger Mann und nicht an den Pranger stellen alleine.
Nein.
Er ist auf keinen Fall alleine schuld an der Niederlage in Rostock, aber er hat schon einen sehr fahrigen Auftritt hingelegt.
Das muss man mit 19 auch aushalten, dass man da eine schlechte Benotung bekommt, mal einmal, und wenn es das Debüt ist. Aber der ist, glaube ich, mental stark genug, um das zu verarbeiten. Der wird mal 3 Tage ein bisschen schlucken und ein bisschen traurig sein und dann geht das wieder voran. Also da mache ich mir bei dem gar keine Sorgen. Zumal ich auch, das habe ich auch schon direkt mit verantwortlichen Menschen bei der KSV Holstein besprochen. Ich habe mich ja mit Vehemenz beispielsweise, wie ihr auch, für das Debüt von Carrera eingesetzt, schon vorher auch schon, bevor es jetzt sein Startelf-Debüt gab. Allerdings nicht auf der Position auf der rechten Seite in der Dreierkette, in einem instabilen Konstrukt. Da so einen jungen Mann dann in Rostock ins Feuer zu werfen, also ins kalte Wasser zu werfen, das fand ich schon sehr wagemutig. Ich hätte ihn ja auf der rechten Außenbahn vor der Dreierkette gesehen, quasi so wie Julian Korb oder sonstige, die oder eben jetzt in Rostock Phil Neumann. Für mich wäre das eine bessere Alternative gewesen, weil er defensiv natürlich seine überwiegenden Qualitäten hat, aber in der U23 auch schon bewiesen hat, dass er im Vorwärtsgang auch mal treffen kann und auch Tore vorbereiten kann. Und das wäre vor allem ein defensiveres Äquivalent gewesen zu seinem Pendant auf der linken Seite Fabian Reese. Und da sind wir schon bei dem nächsten, ne? Also Carrera macht den ersten Fehler vor dem 0:1. Keeper Yannis Gelios wirft sich in einem hohen Bogen über den Ball durch, über den Ball weg, anstatt mit dem Fuß ranzugehen. Der hatte freie Sicht. Also waren schon mal 2 an einem Tor maßgeblich beteiligt. Und beim zweiten Gegentor, Fabian Reese hat gegen Paderborn trotz der Niederlage überragend gespielt, fand ich. Aber das bedeutet ja nicht, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass man im nächsten Spiel nur noch alleine spielt, ne? Und gib mir den Ball und ich gebe ihn sowieso nicht wieder her. Und dann geht der voll in die Pressingfalle bei gegen 3 Rostocker beim Tor zum 1:2. Die Kollegen sind natürlich berechtigterweise im Vorwärtsgang, damit man dann nicht hinten reindrücken lässt. So, und was passiert? Ballverlust, schnelles Umschaltspiel haben die Rostocker gut gemacht. Unordnung in der Holstein-Deckung, zack, fertig ist das.
Letztlich haben sie genau das gemacht, was sie auch in der Woche davor gegen Schalke gemacht haben. Auch Schalke. Deswegen war das ja eigentlich umso fahrlässiger, was ich war. Reese da. Ich glaube sogar auch noch vor dem 3:2, das fiel auch über seine Seite.
Ja, war auch Reese, der zu spät abgespielt hat. Ja. Könnte man jetzt natürlich sagen, die Kollegen haben sich auch nicht richtig angeboten. Mhm. Trotzdem muss ich da auch nicht wieder ins dritte Gegner in der Not noch ein paar spielen auf einen gedeckten Spieler, der da kaum rankommen kann. Ich muss einfach kapieren, in so einer Situation, das darf ich auch von einem Reese erwarten, mit dessen Qualität. Es steht 2:2, es ist nicht mehr lange zu spielen. Ein Punkt ist in Ordnung in Rostock, unter diesen Voraussetzungen, wie das ganze Spiel gelaufen ist. Also knall ich das Ding auf die Tribüne notfalls. Ja. Weg damit, dann kann ich mich hinten wieder sortieren und fertig ist die Laube.
Und dann kriege ich ein Gegentor nach Einwurf.
Ja.
Aber das Thema wollen wir nicht wieder aufmachen.
Okay. Nee, was ich jetzt aber damit auch nur sagen wollte, ist, die Gegentore sind jetzt nicht durch mangelnde Kompaktheit oder durch falsche Laufwege oder sonstiges entstanden, also im Verbund, sondern das sind wieder gnadenlose individuelle Fehler gewesen, wie in den Wochen zuvor meistens auch. Und deshalb, das ist natürlich, Schwächen gewesen wären, dass die einzelnen Mannschaftsteile im Defensivverhalten nicht ineinander greifen. Die hat's gegeben in Rostock, mehrfach. Aber die sind nicht bestraft worden. Bestraft worden sind individuelle Schnitzer. Und das ist wirklich schwierig, aus einer Mannschaft rauszubekommen. Wie willst du das machen, Irm? Wie willst du das jemandem erklären in den entscheidenden Momenten?
Ist das vielleicht dann dieses Umdenken, was bei Holstein jetzt in dieser Phase auf einmal unvermittelt stattfinden muss? Also wenn wir uns überlegen, vor 4 Wochen, 5 Wochen hat Phil Neumann noch bei uns auf KN Online so ein bisschen auf die, sogar noch auf den Aufstiegsrelegationsplatz geschielt. Wenn alles läuft, dann müssen wir da sein. Werder und HSV sind stabil, die sind weg. Selbst das traf nicht zu, aber vor allem traf nicht zu, dass man nochmal den Aufstiegsrelegationsplatz angreifen kann. Du hattest auch noch mal vorgerechnet, wo man, was für Plätze man noch erreichen kann, wo vielleicht noch Geld drin ist. Mittlerweile muss man eher hoffen, dass man überhaupt in der zweiten Liga bleibt, um da noch an dem großen Fernsehpott oder TV-Geldpott dran zu bleiben. Dieses Umdenken, das ist natürlich, muss bei Holstein ja stattfinden. Hansa oder Dynamo, die haben das schon längst bei Hannover mit Abstrichen. Sandhausen, die spielen schon lange gegen den Abstieg, schon seit Wochen.
Seit Jahren.
Ich glaube, das könnte noch schwer werden, das jetzt reinzukriegen in diesen Situationen, wie du es eben beschrieben hast, dass Fabian Reese dann eben den Ball einfach ins Ausspielt oder weghaut und nicht dann da nochmal ins Dribbling geht, um nochmal das 3-2 zu machen.
Genau, und das ist eine ganz große Gefahr, die ich da sehe, dass diese Melange nach dem vehementen Zwischenspurt da mit 6 Spielen ohne Niederlage und 14 Punkte daraus oder so und dann auf einmal wobei man ehrlichkeitshalber sagen muss, dass die beiden letzten Siege da natürlich in gegen Düsseldorf und Aue auch so, schon.
Sowas sieht man dann ja immer erst in der Nachbetrachtung. Solange das läuft, sagt man, Holstein hat sich das Glück erarbeitet, im Lauf und alles klappt. Das stimmt. Das Aue-Spiel muss man jetzt in der Nachbetrachtung schon mal mit reinziehen,
Düsseldorf auch. Ja, genau. Und ist man gut, dass es dann so gelaufen ist, sonst sieht die Situation ja noch viel, viel schlechter aus. Ja. Aber das war diese Serie. Es sind diese Diskussionen gekommen oder diese Unterhaltungen und diese Prognosen und was nicht alles. Und ich muss auch sagen, ich hatte mit einer größeren Stabilität gerechnet. Ob das jetzt dann schlussendlich Platz 10 oder Platz 6 oder was auch immer hätte werden können, das weiß ja kein Mensch oder sowas. Aber in der Region habe ich die Störche schon angesiedelt irgendwo, weil ich dachte, die sind stabil. Boff, kommt auf einmal der kalte Schlag und auf einmal kommst du in so eine Negativspirale rein. Das weiß man selber vom Fußball, das ist nicht gut.
Jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus? Und das ist schwierig. Also ich habe auch Luis Holtby gefragt, was braucht es da? Der ist ja durchaus Abstiegskampf erfahren, hat das in 3 von 4 Saisons beim HSV mitgemacht. Das waren dann natürlich auch so schwierige Frage zugegeben, aber er hat gesagt, man muss sich so von morgens vom Aufstehen an seine Karma-Punkte sammeln und sich da rausarbeiten. Ich glaube, letztlich ist es der Weg und vor allem jetzt auch sich von allen solchen Gedanken freizumachen, dass man eben ein spielerisch starkes Team in der Liga ist und alle dominieren kann. Vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle mal von diesem Plan abweichen.
Ja, wenn das denn so einfach alles gehen würde, am Reißbrett kann man das alles machen. Auf dem Rasen sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Also ich bin da wirklich sowohl gespannt als auch ein bisschen furchtsam, was da die Restsaison anbelangt, weil ich sehe da wirklich größere Probleme vielleicht auf Holstein zukommen, als man sich das jetzt im Moment vorstellen mag. Wenn jetzt das Heimspiel gegen Ingolstadt gewonnen werden sollte, dann hat man natürlich erstmal ein bisschen Ruhe. Möglicherweise spielt die Konkurrenz auch nochmal wieder mit und sagt, okay, wenn Holstein gewinnt, dann verlieren wir gerne, damit die im hohen Norden auch mal schön entspannte Länderspielpause haben können. Es kann aber natürlich auch genau andersrum sein. Und dann, also im Worst Case eine Länderspielpause, wo du dann vielleicht noch 1 oder vielleicht 2 Punkte Abstand auf Platz 16 hast und dann das Restprogramm, was du beschrieben hast, Donnerlütchen, das ist aber eine geschmackvolle Pause dann. Ne? Also Alex Mühling hat gesagt, er hat noch keine schlaflosen Nächte, hat 3 kleine Kinder, vielleicht deshalb, aber nicht wegen der sportlichen Sorgen. Aber er ist ja der dienstälteste Steuerer seit 2016, eine vergleichbare Situation hier in Kiel noch nicht erlebt. Das hat schon eine Qualität, so eine Aussage. Das muss man schon sagen. Und zeigt auch, und er ist, glaube ich, soweit ich ihn einschätzen kann, einigermaßen resistent gegen die Unbilden der Tagesaktualität und, mal schauen.
Bei allen schlimmen Befürchtungen, wie ist denn deine Prognose für Sonntag fürs Heimspiel? gegen Ingolstadt.
Ja, das also ich meine, mit meinen Prognosen liege ich sowieso immer grandios daneben. Also das sage ich jetzt einfach mal, Ingolstadt wird gewinnen, dann passiert genau das Gegenteil, was ich eigentlich hoffe.
Dann hoffen wir, dass das so eintritt.
Ja, ich könnte natürlich auch noch, ich könnte einen draufsetzen und noch tippen irgendwo. Dann wird es also ganz auf Bank, wenn da jemand mir freiwillig 20 Euro geben möchte oder 10 oder sowas, dann tippe ich auf Ingolstadt und dann gewinnt Holstein auf Bank.
Also wir saßen hier einmal in dieser Konstellation zusammen, das war vor dem Auswärtsspiel beim HSV, da haben wir beide das 1-1 richtig vorhergesagt.
Tatsächlich?
Ja.
Ah, das ist aber ein Ausreißer bei mir gewesen, das muss ich schon sagen.
Ja. Also hoffen wir, dass es weiter so bleibt, dass du es nicht vorhersagen kannst. Also
von 8 Tipps.
Opa Geidel tippt auf einen Sieg Ingolstadt, das halten wir jetzt mal fest.
Und hoffen auf das Gegenteil. Von 8 Tipps liege ich meist 9-mal daneben.
Also, wir werden euch natürlich am Sonntag wieder alles bieten auf KN Online vom Live-Ticker ab 90 Minuten, vor den 90 Minuten, also ab 12 Uhr auf KN Online. Spielbericht, Nachspielzeit und alles, was dazugehört, das komplette Paket. Und dann hoffen wir, dass wir von der großen Wende dann vielleicht schon sprechen können oder zumindest von dem großen Hoffnungsschimmer. Wende kann man dann, glaube ich, auch nach dem Sieg gegen Ingolstadt nicht sagen, wenn das so kommen sollte.
Nee. Aber ein Hoffnungsschimmer wär's. Das hast du richtig formuliert.
Mhm. Alles klar. Also, bitte bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao auch von mir. Und schließe mich mal den Wünschen meines Kollegen an.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.